Also wir haben Max, weil er euch in seiner großen Liebe und Güte und Barmherzigkeit einen freien Abend gönnen wollte, hat er gesagt, wir ziehen das Thema vor das Abendessen und danach schenkt er euch den ganzen Abend. Da solltet ihr danach nochmal hingehen und ihm groß Danke sagen und so. Das ist vielleicht jetzt auch so kurz klatschen und dann... So. Also, ich weiß nicht, wir haben... Glaub so ein bisschen durch die Texte auch so ein bisschen mitbekommen, worum das heute gehen soll. Ich habe ja gestern schon gesagt, wir fangen mit dem Schönen an. Lesen wir uns noch mal kurz den Text durch. 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 6 bis 8. 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 6 bis 8. Und zwar schreibt Paulus, für mich ist die Zeit des Abschieds gekommen. Mein Leben wird bereits wie ein Trankopfer ausgegossen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel erreicht und ich habe den Glauben unversehrt bewahrt. Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zuerkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Also als erstes haben wir gesagt gestern, das Erste, das ist das, was Paulus erwartet. Was ist das, was Paulus erwartet? Eine Krone. Also das, die Krone, das ist das, was ihn erwartet. Das Coole ist, das hat ihn schon lange erwartet. Also sein ganzes Leben schon. Und darauf freut er sich. Er sagt, es kann sich nur noch um ein paar Tage handeln, so gefühlt. So, das Zweite, was wir gesagt haben, ist, was ist denn jetzt? Was passiert jetzt mit ihm? Im Heute. Morgen wartet eine Krone. Heute, was ist da? Das war auch gestern, und das war genauso, dann war das alles so still und keiner hat was gesagt. Sag mal laut. Er sagt, mein Leben wird ausgegossen wie ein Trankopfer. Und dann das Dritte, das ist das, was in der Vergangenheit liegt. Das ist, wenn er auf sein Leben zurückschaut, was hat sein Leben gekennzeichnet? Ricky hat gestern schon gesagt, die muss das nicht nochmal sagen jetzt. Er hat den Kampf gekämpft, er hat den Lauf vollendet und er hat den Glauben bewahrt. Das war sozusagen sein Leben. Sein Leben früher, das war der Kampf, wo er sich reingehängt hat. Das, was heute ist, sein Leben wird ausgegossen und was morgen ist, der Siegeskranz wartet auf ihn. Und wir haben heute dieses Thema mit dem, sein Leben wird ausgegossen. Wir wollen uns überlegen, was das bedeutet für Paulus, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für die Menschen, die mit Jesus gelebt haben. Und das ist, was nicht so schön ist, wenn das Leben ausgegossen wird. Also das klingt auch gar nicht so schön. Dein Leben wird ausgegossen wie ein Trankopfer. Aber bevor wir so richtig reinsteigen in das, wie unangenehm das sein kann, einfach mal will ich uns so ein bisschen ausrichten. Wir stehen nicht so gerne darauf, über Leid zu reden. Und wir wollen Leid auch vermeiden. Also wir haben, wenn ihr so seid wie ich und euch was wehtut, dann tut ihr was dagegen. Dann schaut ihr, dass es nicht mehr so ist. Dann schaut ihr, dass man irgendwas tut, um das loszuwerden. Und das ist auch das, was normale Menschen so machen. Wir wollen aber jetzt gucken, was erwartet uns denn tatsächlich ganz realistisch in unserem Leben? Was wird euch ganz realistisch tatsächlich im Leben erwarten? Wenn ihr auch Christen seid, wenn ihr mit Jesus lebt, was wird dann im Leben auf euch zukommen? Dein Leben, ich weiß nicht, vielleicht lebst du noch 50 Jahre, 60, 70. Manche von euch schaffen vielleicht noch 80 Jahre auf das drauf, was sie jetzt haben, aber das werden die allerwenigsten sein hier. Die meisten sind wahrscheinlich nach 50, 60 Jahren schon weg von uns. Als ich bei der KUKA noch gearbeitet habe, da haben wir immer so Zielgespräche gehabt für das Jahr. Da musste man sich so für das Jahr Ziele überlegen und da ging es immer, Das waren auch coole Sachen, weil da ging es darum, wie viel Geld man dann verdient und welchen Bonus man bekommt, aber auch welche Aufgaben man dann im nächsten Jahr macht und so. Und dann sitze ich so in diesem Gespräch drin und ich habe es immer gehasst. Ich wollte das nicht, wollte einfach nur mein Geld und wollte einfach meine Ruhe haben. Und dann fragt er dich so, ja, Hamadens, Roman, wo siehst du dich denn in 5 Jahren? Und ich denke mir so, Alter, wo sehe ich mich in 5 Jahren, Mann? Ich freue mich das auf den Feierabend heute, ehrlich gesagt. Und dann vielleicht einen Döner essen oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Was will ich in 5 Jahren? So weit denke ich gar nicht. So weit denken wir selten und das ist auch gar nicht schlimm. Wir brauchen keinen detaillierten 20-Jahre-Plan fürs Leben. Manche Leute machen das und das ist auch okay, die dürfen das gerne so machen, aber wenn man das nicht macht, ist das auch völlig okay. Egal, ob wir sowas machen oder nicht, trotzdem müssen wir uns über die wichtigsten Fragen in unserem Leben so ein bisschen klar werden. Was wollen wir erreichen? Wie soll dein Leben aussehen, damit du sagst, das ist ein erfolgreiches Leben? Vielleicht, um es in den Worten von dem zu sagen, wie wir das dieses Wochenende genannt haben. Warum stehst du morgens auf, dass du sagst, hey, ich stehe morgens auf, damit ich dieses und dieses Ziel erreiche? Welche Dinge sollen dein Leben auszeichnen? Und da, glaube ich, stellt sich jeder so ein bisschen was anderes vor. Ich glaube, man kann das grob einteilen, so ein bisschen bei Jungs und Mädels. Das sieht dann ein bisschen anders aus bei den Jungs, wenn ich so mit denen in der Schule rede, was die sich so vorstellen und was so ihre 5-Jahrespläne für ihr Leben sind oder ihre 10-Jahrespläne. Und dann sind es meistens irgendwas, das hat meistens was mit Autos zu tun oder mit einer guten Arbeit. Also das ist so ein bisschen so das, wo man dann am meisten so investiert. Einer zum Beispiel, mit dem habe ich gesprochen, der sagt, hey, ich will was bewegen. Ich will nicht einfach irgendwer sein. Ich will in der Firma eine hohe Stellung haben. Ich will Abteilungsleiter werden. Ich will was bewegen. Ich will, dass Leute auf mich hören. Ich will vorne stehen, ich will vorangehen, das will ich. Das ist mein Ziel. So misst er den Erfolg seines Lebens. Und wenn er in 15 Jahren, in 20 Jahren am Band steht und dann auf sich schaut, dann denkt er, ich habe keinen Erfolg gehabt in meinem Leben. Ich stehe am Band und mache hier so eine dumme Arbeit. Ich bin erfolglos gewesen. Das ist so ein bisschen das, was die Jungs sich so oft vorstellen. Bei den Mädels, da hört man dann oft andere Wünsche. Die wünschen sich dann eine Familie, einen tollen Mann, vielleicht ein paar Kinder, das wäre dann so der 10-Jahres-Plan. Sowas, Familie und so. Das klingt ein bisschen christlicher irgendwie als das von den Männern, gell? Aber ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht, dass das so viel besser ist, sondern es ist einfach nur anders. Wir sind halt einfach verschieden gestrickt. Die Frage ist aber, wie sieht Erfolg für dich aus? Was ist das, wo du festmachst, hey, ja, mein Leben ist erfolgreich? Und ich habe das gestern auch schon gesagt, irgendwann kommen die Leute in die Midlife-Crisis und was passiert dann immer mit denen? Das ist ja aber weit weg von euch. Die werden dann irgendwann älter und dann sehen die alles, was sie so erreicht haben und denken sich, ist ja voll der Schrott. Da wird nur Müll erreicht. Also will ich ja eigentlich gar nicht erreichen. Ich wollte ja viel krassere Sachen erreichen. Und dann machen die so ganz dumme, verrückte Sachen. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Wir haben über Elizabeth Elliot und über Jim Elliot gesprochen. Und ich habe die Biografie gelesen und ich fand es echt interessant. Was war denen ihr Ziel? Was haben die sich gewünscht? Wie haben die Erfolg für ihr Leben definiert? Und wenn man sie so gefragt hat, die waren beide auf einer Bibelschule, das war eine ganz große Bibelschule in Amerika. Danach hat Elizabeth Elliot eine linguistische Ausbildung gemacht. Also das bedeutet, man beschäftigt sich damit, wie Sprache aufgebaut ist, mit dem Ziel, dass man sozusagen ein Sprachwissenschaftler ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, du kommst zu einem Stamm, du verstehst kein Wort von dem, was die sagen. Und die verstehen noch nicht mal, dass du nicht verstehst, was die sagen. Weil die haben noch nie einen Menschen, die sind noch nie einem Menschen begegnet, der nicht versteht, was man sagt. Die können sich gar nicht vorstellen. Die haben immer gedacht, die tun so, als ob sie es nicht verstehen. Und jetzt musst du mit denen reden und irgendwie versuchen, Worte rauszuholen aus denen ihrem Ding und die dann zusammenzusetzen, damit du irgendwann mal die Sprache verstehst. Dann verstehst du die Sprache, dann musst du dir eine Schrift ausdenken, um diese Laute irgendwie zu verschriftlichen. Und dann, wenn du das alles geschafft hast, was eine riesige Arbeit ist, jeden Tag stundenlang das versuchen. Die machen das dann mit, die machen Aufnahmen, die gehen zu den Leuten und nehmen auf, was die so reden die ganze Zeit. Und dann gehen sie zurück und hören sich die Aufnahmen an und arbeiten dann gemeinsam und sagen, oh, guck mal hier, ich glaube, das machen die immer wieder. Die teilen das hier so und das. Das ist eine unheimliche Arbeit. Und das war ihr Ziel. Und das wollten sie tun, damit sie dann die Sprache verschriftlicht haben. Und dann wollten sie die Bibel in diese Sprache übersetzen. Die haben gesagt, das ist es, wofür wir leben. Wenn wir das geschafft haben, wenn wir das schaffen, dann haben wir unser Lebensziel erreicht. Das haben sie vielleicht nicht so ausformuliert, aber das war es, wofür sie gelebt haben. Das ist doch ein guter Traum, oder? Ein richtiger Traum. Wenn jemand mit so einem Traum kommen würde, wenn du zu mir kommen würdest und du würdest sagen, Roman, das ist mein Traum, sowas will ich gern machen, dann würde ich dich unterstützen. Dann würde ich sagen, hey, voll cool, ich bin dabei, ich helfe dir, wo ich nur kann, damit du das machen kannst. Und wenn du das dann machst, dann bin ich stolz auf dich. Wisst ihr, die beiden haben für dieses Ziel ihr ganzes Leben aufgegeben. Sie haben das für Jesus gemacht. Sie wollten die Menschen für Jesus erreichen. Und die haben alles aufgegeben. Und das Schlimme war, wenn ihr die Biografie liest, dann merkt ihr, dass dieser Dienst gar nicht erfolgreich war. Also es hat im Endeffekt nicht geklappt, das, was die sich gewünscht haben, was die machen wollten. Es hat fast gar nicht geklappt. Sie haben all die Jahre Arbeit reingesteckt. Der Mann ist dafür gestorben. Elisabeth Elliot hat ihren Mann dafür hingegeben. Dann hat sie die besten Jahre, die produktivsten Jahre ihres Lebens, hat sie da für diesen Stamm geopfert. Sie hat die Kindheit ihrer Tochter für diesen Stamm geopfert und war dann dort. Und das Problem war, sie hat sich bemüht und das alles, aber es hat nicht geklappt. Wisst ihr, warum nicht? Weil es gab Streitigkeiten im Missionsteam und es gab Streitigkeiten unter den Missionsgesellschaften. Nicht so, also immer solche Eifersüchteleien und sowas, sodass sie dann ausgeschlossen wurde aus dieser Arbeit, nicht wirklich dazu beitragen konnte. Die andere konnte das nicht so gut machen, wollte sich aber nicht helfen lassen. Und dann war sie dort jahrelang bei diesen Indianern und was ist rausgekommen? Nichts. Erst Jahre später kamen andere Mitarbeiter, andere Missionare und die haben das dann erst gemacht. Die haben erst eine Sprache, die haben das erst die Bibel für die übersetzt. Als Elisabeth Elliot von den Indianern weggegangen ist, hat sie nichts erreicht. Gar nichts von ihrem Ziel. War das ein Erfolg? War das ein erfolgreiches Leben? Hat es sich gelohnt, das alles hinzugeben? Und Elisabeth Elliot, die hat diese Frage nicht gemocht. Man hat sie das immer wieder gefragt, auch wenn man sie gefragt hat, wie war das, als eure Männer dort umgebracht wurden? War doch eigentlich ein Erfolg. Und dann will man das immer so christlich verpacken. Und dann will man immer sagen, schau mal, die Männer, die sind dahin. Und ja, das sieht so aus wie ein Misserfolg. Aber es war ein Erfolg, weil dann haben sich Leute bekehrt und sowas hat sich geändert und sowas. Und sie schreibt in der Biografie oder sie sagt es dann, dass sie hat es gehasst, dass man das so billig verkauft, dass das ein Erfolg ist. Die hat gesagt, das hat sich nicht wie ein Erfolg angefühlt. Das war kein Erfolg. Wir haben unser ganzes Leben aufgegeben und es ist nichts dabei rumgekommen. Und was mir wichtig ist, ist, dass wir heute, wenn wir über dieses Thema reden, was Paulus schreibt, Paulus sagt, mein Leben wird ausgegossen, dass wir verstehen, was damit gemeint ist und dass wir nicht versuchen, das mit billigem Trost wegzumachen, weil, und das ist mir wichtig, ihr begegnet heute Menschen in der Welt und in der Gemeinde, die durch schweres Leiden gehen müssen. Und wisst ihr, was die nicht von euch brauchen? So billige christliche Antworten, dass Gott durch all das Leid ja doch was Gutes macht und so, das wollen die alles gar nicht, weil das fühlt sich für die nicht so an. Und das ist vielleicht auch gar nicht so. Vielleicht stirbt ein Kind auch einfach nur und dann ist es einfach tot und ist nicht mehr da. Und es tut halt einfach nur weh. Und dann braucht man keine billige Antwort. Und ich will, dass wir heute einfach von diesen billigen Antworten weggehen und dass wir uns das anschauen und sagen, okay, wie ist es denn wirklich? Auf was müssen wir uns denn in unserem Leben einstellen? Elisabeth Elliot, wenn man sie gefragt hat, war das ein Erfolg? Eure Männer dort, die dort umgebracht wurden, war das ein Erfolg? Und dann schreibt die Biografin, sie hat dann immer so abgewunken und hat gesagt, Erfolg liegt nicht darin, was wir geschafft haben, sondern ob wir Gott gehorsam waren. Sie sagt, die Männer haben gehört, dass Jesus sie dort haben wollte und sie sind dorthin gegangen, wo Jesus sie haben wollte. Und das ist der Erfolg. Nicht, wie viele Menschen sich dann bekehrt haben, und man kann das nicht aufrechnen, so, oder das macht man nicht. Erfolg bedeutet, wir gehen dorthin, wo Jesus uns hinschickt, und wir machen das, was er uns sagt, und das ist unser Erfolg. Nicht das, was dabei rauskommt, sondern dass wir gehorsam sind. Das zählt vor seinem Thron. Wer wollen wir sein? Und das ist so ein bisschen die Frage, nicht was wollen wir geschafft haben, nicht was wollen wir erreichen in unserem Leben, nicht das ist die wichtige Frage, weil das haben wir nicht in der Hand. Wir haben nicht in der Hand, ob wir was erreichen. Wir denken immer, wenn jemand ein frommes Ziel hat, dann ist es was Gutes. Und das ist wirklich was Gutes, aber wir können es nicht erreichen. Elizabeth Elliot und Jim Elliot, die hatten ein super frommes Ziel, ein volles, cooles Ziel. Und wir würden sagen, ja, das wird Jesus bestimmt ihnen helfen, aber die haben es nicht erreicht. Und vielleicht willst du Manager werden in einer großen Firma, das ist dein großes Ziel. Aber ob du es erreichst oder nicht, weißt du nicht. Oder du hast was Frommes, ob du es erreichst oder nicht, weißt du nicht. Dass deine Eltern sich bekehren oder dass jemand anders sich bekehrt. Das ist ein gutes Ziel, aber ob du es erreichst, weißt du nicht. Und ich würde gerne das so machen, dass ich sage, wir wollen, wenn wir an die Zukunft denken, einmal kurz wegschauen von dem, was will ich erreichen und was will ich schaffen, und hinschauen, wer will ich sein? Wer will ich werden? Ich habe das so gemacht, ich habe so ein Bild hier, ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich von hinten nicht mit dem Beamer. Das sind einfach so Schuhe, sind so alte Schuhe, die, ihr könnt es auch durchgehen lassen, jetzt wenn ihr das schon mal von vorne gesehen habt, dann schiebt es mal so nach hinten. Ja, ich hätte es auch per PowerPoint machen können, gell? Also, ich mag dieses Bild von diesen Schuhen. Wisst ihr warum? Weil diese Schuhe, die erinnern mich an das Leben von Paulus. So stelle ich mir das Leben von Paulus vor. Die sind benutzt, die sind abgetragen, die haben Risse, die haben Löcher, die sind an manchen Stellen geflickt, an manchen Stellen sind sie auch nicht geflickt. Die Sohle hängt vielleicht runter schon, ist schon abgegangen und geht nicht mehr gescheit. Man sieht diesen Schuhen an, dass sie lange Zeit gut gedient haben. Man sieht nicht, was sie geschafft haben. Man sieht nicht, wo sie gearbeitet haben, im Wald oder in der Stadt oder im Büro oder so. Das sieht man ihnen nicht an. Man sieht nur, dass sie benutzt wurden. Man sieht nur, dass sie gebraucht wurden. Aber das, dass sie lange Zeit gedient haben, das macht diese Schuhe nicht hässlich, sondern im Gegenteil, eigentlich macht es sie erst wirklich schön. Sie sind vielleicht nicht mehr so gut zu benutzen, weil sie können nicht mehr so viel. Sie sind nicht mehr in der Lage, mit denen kannst du vielleicht nicht mehr im Wald arbeiten, weil sie nicht mehr wasserdicht sind, weil die Sohle abfällt. Sie sind für vieles nicht mehr geeignet. Und so würde ich Paulus sein Leben, so sehen wir Paulus hier an seinem letzten Tag. Er sagt, mein Leben wird ausgegossen. Das bin ich. Wenn wir Paulus an diesem Tag ansehen, dann sehen wir wahrscheinlich einen körperlich gebrochenen Menschen vor uns. Das ist uns oft nicht bewusst, aber Paulus hat ein Leben hinter sich, das viele von uns, wir können uns das nicht mal vorstellen, wir haben sowas in Filmen noch nicht gesehen. Ich lese einmal vor aus dem Korintherbrief, wo Paulus davon sich schreibt, wie sein Leben so gelaufen ist. Er sagt, 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen oder die 40 weniger 1. 3-mal wurde ich mit Stöcken geprügelt, also die römische Stockstrafe. 1-mal bin ich gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf hoher See, wahrscheinlich festhaltend sich irgendwo an so einem Holzstück oder an irgendwas, was so, und trieb so durch das Meer. Ich habe viele Reisen gemacht. Ich war in Gefahren durch Flüsse, Gefahren durch Räuber. Ich wurde bedroht durch mein eigenes Volk und durch fremde Nationen, geriet ich in Gefahr. In der Stadt geriet ich in Gefahr, in der Wüste, auf dem Meer, auch unter falschen Brüdern. Wie oft ertrug ich Mühsal und Plage und durchwachte Nächte. Ich litt Hunger und Durst. Ich erlitt alle möglichen Entbehrungen. Ich fror, ich hatte nicht genug zum Anziehen. Und zu all dem kommt noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wo ist jemand in der Gemeinde schwach? Und ich fühle es nicht. Wo wird jemand zur Sünde verführt und es brennt nicht wie Feuer in mir? Das ist das, was Paulus sieht, wenn er auf sein Leben zurückschaut. Das alles hat Spuren bei ihm hinterlassen. Wenn wir mit Paulus reden würden, wenn wir ihn sehen würden, dann würden wir das sehen. Wir würden, wenn er sein T-Shirt ausziehen würde, dann würden wir eine von Narben übersäte Haut sehen, vom Rücken runter bis auf seinen Hintern. Weil die haben das so gemacht. Man musste sich ausziehen und dann nackt dort drauflegen und dann haben sie dir die Schläge gegeben. Und die haben das nicht so gemacht, so wie Eltern ihre Kinder so auf den Hintern hauen, sondern das war eine blutige Angelegenheit. An solchen Strafen sind Leute auch gestorben, an solchen Schlägen. Und das hat er 5-mal von den Juden bekommen und 3-mal diese Stockstrafe von den Römern. Dann kommen die Knochenbrüche durch die Steinigung. Wir müssen uns überlegen, wie so eine Steinigung abläuft. Das funktioniert nicht ohne Knochenbrüche. Du stehst da dran, du bist ja lebendig und die wollen dich mit den Steinen totschmeißen. Also die nehmen keine solche kleinen Steinchen und schmeißen die auf dich, dass es weh tut, sondern man nimmt größere Steine, weil du musst den ja umbringen. Und wie bringst du jemanden um? Du musst halt fest auf den werfen, bis der halt tot ist. Und dann schmeißt man auf den große Steine und dann wahrscheinlich versuchst du den Kopf zu treffen. Und keine Ahnung, dann stellt man sich vielleicht so hin, du brichst dir die Hände, alle möglichen Knochen, du brichst dir alles Mögliche. Und irgendwann liegst du auf dem Boden und die schmeißen halt, bis die halt dann hier denken, dass er tot ist. Also in der Apostelgeschichte lesen wir davon. Und Paulus liegt dann da und die denken, ja, jetzt ist er tot. Und lassen ihn dann liegen. Und Lukas lässt es offen, ob Paulus vielleicht wirklich tot war und Gott ihn wieder zurückgeholt hat oder ob er nur so kaputt war, dass es halt einfach nicht mehr ging. Und ich glaube, nicht ganz umsonst hatte Paulus den Lukas dabei, der Arzt war und der ihn dann wieder in Ordnung gebracht hat. Aber Leute, guck mal, heute bei uns, wir können uns einen Arm brechen und das einigermaßen so wieder richten, dass man da fast nichts davon mehr merkt. Aber damals war das nicht so. Das hast du gemerkt. Der war für sein Leben lang gezeichnet. Der war wie ein Schuh, den man nicht mehr so gescheit benutzen kann. Und dann kommt dazu noch ein Leben, wo er schreibt, hey, ich habe die Nächte durchgemacht für euch Gemeinden. Ich bin überall dabei gewesen, ich habe alles gemacht. Das ist emotionaler Druck, das ist den Druck, den er beschreibt. Er sagt, wo wird nicht jemand zur Sünde verführt in der Gemeinde und es brennt nicht wie Feuer in mir. Das hat ihn fertig gemacht, wenn er von den Gemeinden gehört hat, dass es Probleme gab. Die falschen Brüder, die sich gegen ihn gestellt haben, die Verräter, die ihn verraten haben und all das, das hat ihm unheimlich wehgetan. Das alles, und er hat das alles in vollen Zügen aufgenommen. Und jetzt steht er da am Ende seines Lebens und er ist ein alter Mensch. Und der ist wirklich wie so ein Schuh, so glaube ich das, wie so ein Schuh, der kann nicht mehr so wie früher. Ich habe das Beispiel von einem Prediger gehört, von dem einige Predigten gehört und das war ganz interessant. Er war als jüngerer Pastor unterwegs und es gab eine Gemeinde, die hatten ein Problem, eine ganz große Gemeinde und der frühere Pastor, der hat irgendwelche richtig schlimmen Dinge getan. Also es war irgendwas mit Missbrauch und so und die Gemeinde war völlig zerstört. Der Alte ist weg und die haben sich einen Neuen geholt und die haben ihn geholt. Und er hat gesagt, diese Zeit dort in der Gemeinde, wo ich dort war und dieses Misstrauen und der Hass, diese ganze kaputte Gemeinde, die dort war, das hat ihn so fertig gemacht, sagt er. Und er hat uns, als er uns das erzählt hat, das war so eine Konferenz, als er uns das erzählt hat, hat er gesagt, das ist schon über 20 Jahre her, aber seitdem kann ich nicht mehr in der Nacht gut schlafen. Seitdem wache ich immer wieder auf und habe wirklich Angst auch und fühle mich echt schlecht. Seitdem. Ich bin nie wieder der Alte geworden. Weil die Dinge, die uns begegnen, die hinterlassen Spuren an uns. Das sind Narben, die wir mit uns tragen. Und das ist ein Leben, das Leben, das Paulus gelebt hat, das hat Spuren in seinem Leben hinterlassen. Und wenn wir ihn fragen würden, Paulus, bist du glücklich? Und ich finde es voll interessant, weil es gibt ein Interview mit John Piper und da geht es genau um diese Frage. Bist du glücklich? Und der wird richtig sauer. Und er sagt, bist du glücklich? Das ist so eine billige Frage. Bist du glücklich? Als ob wir im Legoland Achterbahn fahren. Ist das das, was wir wollen? Bist du glücklich? Glücklich zu sein als Christ bedeutet viel mehr, als einfach nur zu lächeln und zu sagen, das ist alles top. Glücklich zu sein ist viel, viel größer als das. Glücklich sein kann man, und John Piper sagt, glücklich sein als Christ kann man sogar, wenn man weint. Wenn man traurig ist und zutiefst niedergeschlagen ist, dann kann man glücklich sein, weil da etwas mehr drin ist. Paulus würde sagen, ich bin glücklich. Ich bin vom Leben gezeichnet, ich habe meine Wunden und meine Narben und das alles, und mir tun viele Dinge unheimlich weh und die tun mir immer noch weh. Aber ich bin stark, ich bin froh über den Weg, den ich gegangen bin, und ich weiß, dass es der richtige Weg ist und ich weiß, wohin ich gehe. Das ist das, was er hier schreibt. Er war nicht immer happy. Er schreibt es auch in dem Timotheusbrief. Wenn ihr den Timotheusbrief mal zu Ende liest, dann schreibt er, hey, alle Gemeinden haben sich von mir abgewandt. Als ich vor Gericht stand, wollte keiner mir beistehen. Er hat sich von den anderen Christen alleingelassen gefühlt. Es gibt bösartige Anschläge gegen ihn. Die Leute verbreiten böse Gerüchte über ihn. Und all das, das tut ihm unheimlich weh. Meine Lieben, das sind Wunden, die kann man nur schwer tragen. Und natürlich würden wir sagen, ja, Jesus trägt dich durch. Und ja, Gott wird was Gutes daraus machen und so. Aber das ist nicht das, was er hören will. Das ist nicht das, was ihm sein Leid wegnimmt. Das ist eine billige Antwort, die wir so von heute, so nach hinten in die Vergangenheit rufen können. Aber das ist nicht das, was ihm heute hilft. Sein Trost in seinen Leiden ist, dass Jesus da ist. Das ist das, was ihn glücklich macht und was ihn stark macht. Und das ist das, was ihn glücklich macht, obwohl er weint. Und er ist dort in diesem Kerker und es tut ihm unheimlich weh, aber trotzdem ist er glücklich und stark. Würdet ihr sagen, dass so ein erfolgreiches Leben aussieht? Habt ihr euch euer Leben so ausgedacht? Habt ihr gedacht, hey, am Ende meines Lebens will ich richtig verbraucht und kaputt sein? Mein Körper soll nicht mehr richtig funktionieren, weil ich mich hingegeben habe für Jesus? Viele Dinge funktionieren nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Würdet ihr euch so ein Leben vorstellen? Das ist aber das Leben, das Paulus hatte. Das ist das Leben, von dem er hier schreibt. Kein chilliges Leben, immer gemütlich am Abend noch eine Serie geguckt vorm Einschlafen und dann morgens lang geschlafen und dann mit einem Kaffee und einem Weißwurstfrühstück aufgewacht. Das ist nicht das Leben, was er hier beschreibt. Das hatte er auch. Er sagt, ich hatte auch Zeiten, wo ich reich war und wo es mir richtig gut ging. Und er sagte, und ich hatte auch Zeiten, wo es mir richtig dreckig ging und ich nichts hatte, aber ich habe gelernt, in allem zufrieden zu sein. Wie sieht Paulus sein Leben aus? Er schreibt, für mich ist die Zeit des Abschieds gekommen. Mein Leben wird bereits wie ein Trankopfer ausgegossen. Paulus sagt, mein Leben ist ein Trankopfer, das ausgegossen wird. Das ist doch mal eine Sicht auf das Leben, oder? Würdest du sagen, hey, okay, das ist das, was ich mir wünsche, wo ich sage, ja, das will ich mit meinem Leben erreichen, dass mein Leben ausgegossen wird als Trankopfer. Wisst ihr, was das bedeutet, ausgegossen als Trankopfer? Ich habe euch gestern schon im Alten Testament die Stelle gesagt, wo David das macht. Und ich stelle mir das immer so vor und das stört mich immer so, dieses Bild. Der nimmt das Wasser und der schüttet es aus in den Dreck und den Staub und dann ist das Wasser dort und vertrocknet und ist weg. Und es hat keinerlei Auswirkungen. Nichts. Es ist einfach nur ausgegossen. Fertig. Das ist das, was mit Paulus seinem Leben passiert. Der wird ausgegossen. So fühlt er sich. Ich werde ausgegossen in den Staub und den Dreck dieser Welt. Und dann ist es eine Zeit lang ein bisschen nass und dann verdunstet alles und es ist weg. So ist mein Leben. Und deswegen ist das, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen vielleicht mal wegschauen. Wir dürfen gerne Ziele machen für unser Leben. Wir dürfen Pläne machen. Wir sagen, wir wollen das erreichen oder jenes. Wir wollen, dass der sich bekehrt oder wir wollen eine Bibel übersetzen oder was auch immer wir für gute Ziele haben. Aber das soll nicht das sein, woran wir uns festhalten. Das ist nicht, woran wir uns messen, sondern woran wir uns messen ist, was hat Gott mit unserem Leben vor? Wer wollen wir sein? Nicht, was wollen wir bewegen und verändern, sondern wie lassen wir Gott unser Leben verändern? Wie werden wir am Ende vor ihm dastehen? Wie dieser Schuh, so ein gebrauchter, benutzter Schuh, kaputt, mit Löchern und alles so. Und das ist eigentlich ein Bild, wo ich sage, das ist schon erstrebenswert. Wie sieht der Plan aus, den Gott mit Paulus seinem Leben hatte? Das Schöne ist, wir wissen ganz genau, was Gottes Plan für Paulus sein Leben war, was Jesus sein Plan war. Weiß es jemand? Wir hatten das vor ein paar Monaten in der Bibelstunde. Aber das steht auch in der Bibel, also ihr könnt jetzt auch zufällig mal gelesen haben. Was war der Plan denn für Paulus sein Leben? Paulus hat bestimmt viele Pläne gehabt, aber was war Jesus sein Plan für Paulus sein Leben? Ja?
Denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss.
Genau. Also, der sagt, dieser Paulus ist ein Werkzeug für mich. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und bei Königen bekannt machen und ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Also da gibt es so drei Sachen eigentlich, wo Jesus sagt, das wird mit Paulus seinem Leben sein. Was für drei Sachen? Ist aus dem Gedächtnis schwer, gell? Ja, dann mache ich, oder? Oder soll ich warten? Drei Sachen. Der soll Jesus seinen Namen vor den Nichtjuden bekannt machen, vor den Königen, und der soll für Jesus seinen Namen viel leiden. Das ist der Plan, den Jesus mit seinem Leben hat. Und wer von euch würde sagen, das ist ein cooles Ziel? Da bin ich dabei, nehme ich. Also ganz ehrlich, ich müsste schlucken. Also den ersten Teil, den würde ich nehmen. Gottes Namen vor Heiden und Könige zu tragen, aber beim zweiten Teil, bei diesem letzten Teil, da würde ich schon echt schlucken, wie viel er um meinen Namen leiden muss. Das wäre mir unangenehm, mich da jetzt direkt einzuschreiben. Da würde ich sagen, können wir es nicht auch anders machen? Gibt es keinen anderen Weg? Paulus hat dieses Lebensziel erreicht. Sein Leben wurde ausgegossen. Und ich glaube, dass er nicht nur den letzten Punkt meint, sondern ich glaube, dass er alles meint. Ich glaube, das ist sein ganzes Leben. Sein ganzes Leben wurde er ausgegossen, aber wisst ihr, was ihn glücklich macht? Es war genau das, wofür ich von Jesus berufen wurde. Ich habe genau Jesus seinen Plan erfüllt. Das ist ein schönes Bild mit den Schuhen hier, gell? Und die sehen auch richtig schick aus und so. Eigentlich ist es aber ein bisschen zu romantisch, weil das Ende von Paulus war ganz unangenehm. Ich habe es vorhin schon gesagt, der ist in einem kalten Kerker, wartet auf seinen Tod. Der wurde wahrscheinlich in Rom enthauptet. Das ist kein schöner Tod. Man wird vor den Holzblock geführt, legt seinen Hals dorthin. Der Scharfrichter stellt sich mit einem großen Schwert hin und dann schlägt er so stark er kann auf deinen Hals und hofft, dass er auf den ersten Schlag alles durchtrennt. Das Problem damals war, das war oft nicht auf den ersten Schlag alles durch. Und dann musste der nochmal, ein- oder zweimal. Und dann, also, mit all dem, was dazugehört. Der Tod, der war nicht schön. Das sah nicht so schön aus wie die Schuhe, die ich euch da gezeigt habe. Sondern das war eine ekelhafte, eine schreckliche Sache. Und das meint Paulus damit, mein Leben wird ausgegossen wie ein Trankopfer. In gewisser Weise hat Jesus Paulus sein Leben genommen und jeden Tag ein bisschen mehr von Paulus ausgegossen. Und jeden Tag ist ein bisschen mehr von Paulus kaputt gegangen und am Ende ist er dann ganz weggegangen. So ein Leben ist schwer, wenn man Stück für Stück ausgegossen wird. Und jetzt die Frage, was glaubt ihr? Ihr habt schon Pläne für euer Leben, für die ihr morgens aufsteht. Aber was hat Gott für euch und für mich auch einen Plan? Will er mit meinem Leben auch was erreichen? Kann das sein, dass ich vielleicht auch leiden muss für Jesus? Kann das sein, dass er vielleicht will, dass du leidest für seinen Namen? Weil wieso nur Paulus? Wieso nicht wir auch? Wieso gibt es da nicht sowas? Es gibt eine Stelle im Hebräerbrief und ich lese die einmal vor, weil die ist gar nicht so kompliziert. Hört mal zu, was der Hebräerbriefschreiber da sagt. Habt ihr vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt? Mein Sohn, achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert, denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er sehr streng. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge, den schlägt er. Was ihr ertragen müsst, das Leiden und die Schläge Gottes, dient eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch nicht als seine Kinder erkannt. Unsere menschlichen Väter, auch die erziehen uns streng und trotzdem achten wir sie. Müssen wir da nicht viel mehr dem himmlischen Vater uns unterordnen und leben? Was bringt uns dieser Hebräerbriefschreiber für eine neue Perspektive? Der sagt, Gott ist nicht so sehr an dem interessiert, was wir mit unserem Leben erreichen, sondern er will eigentlich uns verändern. Ihm geht es gar nicht so sehr darum, dass du die ganze Welt bekehrst, sondern dass du ein anderer Mensch wirst. Das bedeutet doch Erziehung, oder? Wenn ich meine Kinder erziehe, dann geht es mir nicht darum, dass sie die Chinesen bekehren oder so. Das will ich gar nicht. Ich will nur, dass die selber Menschen werden, die anständig und fleißig sind und so. Das bedeutet Erziehung. Wenn Gott uns erzieht und uns schlägt, dann will er uns verändern. Gott hat immer uns im Blick, wenn er unser Leben anschaut. Und er will als erstes und als größtes Ziel, will er mit uns etwas tun. Was unser Leben ausmacht, ist nicht, was wir alles getan haben, sondern wer wir geworden sind in der Hand Gottes. Wenn Gott dein Vater ist, dann wird er dich streng erziehen, er wird dich schlagen. Bist du dir dessen bewusst? Und die andere Frage ist, erwartest du das von deinem Leben? Also erwartest du wirklich, dass Gott dich schlagen wird? Und wenn Gott dich schlägt, und Gott schlägt, das kann ganz verschieden aussehen, was machen wir dann? Was machen wir, wenn es uns richtig hart trifft? Wie reagieren wir dann darauf? Wenn Probleme auftauchen, wie ist es dann bei mir? Bei mir ist es so, wenn irgendwas ist, dann kämpfe ich und dann ringe ich und dann bete ich, weil diese Schwierigkeiten und dieses Leid muss aufhören, sofort. Und jede Sekunde, die ich das erleben muss, die tut mir unheimlich weh und ich weine darüber und ich schreie zu Gott und ich sage, wieso hörst du mich nicht? Es ist schon eine Woche, schon ein Monat und du machst immer noch nichts und ich schreie und kämpfe und der macht immer noch nichts. Aber ich muss aufhören. Und ich werde so lange kämpfen und vielleicht werde ich fliehen und abhauen. Wir versuchen, das Leid loszuwerden um jeden Preis. Aber wisst ihr, ich möchte nicht, dass wir das falsch verstehen. Also wir sollen das nicht gut finden. Also es soll uns nicht gefallen. Wir sind keine Menschen, die auf Schmerzen stehen. Und das sollen wir auch nicht sein. Aber was wir wollen, ist Jesus folgen. Und von Jesus seiner Hand das annehmen, was er uns gibt. Und uns durch dunkle Täler führen lassen. Und dann, wenn wir in diesen dunklen Tälern sind, dass wir zu Gott schreien, dass es wieder Licht wird. Aber wenn es dunkel bleibt, dass wir dranbleiben. Elisabeth Elliot und Jim Elliot, die hätten ein chilliges Leben führen können. Im Sonnenschein in Amerika, kleines Örtchen, Häuschen im Vorort und so, Urlaub in schönen Ländern, abends ein bisschen Fernseh gucken, wäre auch nicht schlecht, wäre vielleicht ein schönes Leben, die könnten auch dort Jesus nachfolgen, in der Gemeinde was machen oder sowas, aber sie wollten da sein, wo Jesus sie haben wollte und sie wollten nicht abhauen von dort und das hat bedeutet, dass sie sterben müssen. Jesus hat Jim getötet und hat Elisabeth als Witwe allein übrig gelassen. Jesus zu folgen hieß für sie zu leiden. Und sie könnte dem Leiden ausweichen, sie könnte einfach nach Hause fahren. Aber sie hat gesagt, nein, das ist das Leiden, das ich für Jesu, um Jesu Willen auf mich nehme und wo ich drunter bleibe. Und ich bleibe da einfach. Ich mache weiter. Weil das der Platz ist, den Jesus für mich gemacht hat. Und Jesus hat dort im Dschungel sie langsam ausgeschüttet. Vieles von ihrem Leben. Sie hat die besten Jahre ihres Lebens dort verbracht im Dschungel. Die produktivsten Jahre als Mensch. Die Jahre, wo man am meisten leisten kann. Und Jesus hat sie dort ausgeschüttet und sie blieb dort. Und sie blieb unter seiner Hand und hat seine Wege von ihm angenommen. Und sie hat ihre Ziele nicht erreicht. Sie schreibt selber, wir sind irgendwie nie ans Ziel angekommen. Wir waren immer unterwegs, immer auf der Suche nach dem Platz, wo können wir jetzt Gott wirklich dienen, weil jetzt leiden wir ja nur. Wir wollen ja Gott dienen. Wo wird endlich alles wieder gut? Aber diesen Platz, sagt sie, haben wir nie erreicht. Ist das nicht irgendwie so eine negative Sicht auf das Leben? Also, das ist jetzt schon irgendwie so deprimierend, oder? Wir werden nie wirklich am Ziel ankommen. Wir werden auf der Erde nie wirklich zu Hause sein. Es wird nie wirklich schön sein hier auf dieser Erde. Wisst ihr, was das Problem dabei ist? Ja, das ist schon deprimierend, aber es ist die Wahrheit. So ist das. Wisst ihr, warum das so ist? Weil hier auf der Erde es keinen Himmel gibt. Nirgendwo. Und nie wird es hier auf dieser Erde einen Himmel geben. Und wenn du dich nach dem Himmel sehnst, dann wirst du ihn auf der Erde nicht finden. Und du brauchst nicht enttäuscht sein, wenn du ihn hier nicht findest. Du musst sogar damit rechnen, dass du ihn hier nicht findest. Wir werden hier nie zu Hause sein. Wir tun uns damit unheimlich schwer. Warum? Weil wir sehnen uns ja so sehr nach dem Himmel. Und das Problem ist, dann schauen wir nicht mehr auf den Himmel dort, wo er wirklich ist, sondern wir versuchen ihn hier auf dieser Erde zu finden. Das geht im ganz normalen Alltag los. Das ist so, keine Ahnung, hier, da sind dann die Mädels, die sehnen sich nach einem Partner, die sehnen sich endlich danach, bei jemandem zu Hause zu sein, wirklich zu Hause zu sein. Das ist aber der Himmel, den sie suchen. Und sie denken dann, wenn sie dann heiraten, dann wird es so. Das Problem ist, wenn man dann heiratet, dann merkt man, man ist irgendwie immer noch nicht zu Hause. Und das gibt dann Sachen, die sind dann, die tun dann weh, die an dem Partner sind. Die sind dann unangenehm. Und dann denkt man, ah, der muss sich nur ändern. Dann werde ich endlich zu Hause sein. Das Problem ist, im Himmel wirst du zu Hause sein, hier nicht. Und das ist unfair, das auf den Partner abzuwälzen. Der kann doch gar nicht Himmel für dich sein. Niemand kann Himmel sein. Wir kämpfen dann und wir kämpfen gegen alles, was dieses Heimatgefühl stört, alles, was uns nicht in den Kram passt. Wir kämpfen damit. Und die Frage ist, was stört dich dann? Und das ist das, was du dir in deinem Leiden, die Frage, die du dir stellen musst. Wenn du leidest, was stört dich daran? Was ist das, was dein Heimatgefühl stört? Was hindert dich daran, dass dein Leben endlich so richtig schön wird, dass du endlich zu Hause bist? Und wenn die Antwort ist, dass ich Single bin, oder wenn die Antwort ist, dass ich krank bin, oder wenn die Antwort ist, dass dieser Mensch, der stört mich, wenn der nicht da wäre, wäre es viel schöner, oder diese Situation, wenn die anders wäre, dann wäre ich zu Hause, dann ist es die falsche Antwort. Weil es gibt nur einen Ort, der Himmel ist, nämlich der Himmel, und der wird hier nie sein. Jesus sagt uns, auf dieser Erde wird es niemals so richtig schön. Und es gibt viele Dinge, die sind schön und an denen können wir uns freuen und die genießen. Aber wenn wir warten, dass es irgendwann mal keine Sorgen und Probleme gibt, dann werden wir auf jeden Fall enttäuscht werden. Bei Paulus war das auch so. Also Paulus macht uns so ein bisschen vor, wie das ist. Der sagt, hey, da gab es eine Sache in meinem Leben, die war so schwer. Gott hat sie mir gegeben, einen Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Also es tat mir unheimlich weh, sagt er. Und ich habe Gott angefleht, dreimal, dass er es wegnimmt von mir. Und was sagt Gott? Bleib drunter. Das bleibt so. Ich lasse das so. Und Paulus sagt wieder, bitte Gott, nimm das weg von mir. Bitte, ich halte es nicht mehr aus. Und Gott sagt, nein, das bleibt so. Und Paulus sagt, und ich habe ein drittes Mal, ich habe Gott angefleht mit allem, was ich hatte. Und ich habe geschrien und geweint und was weiß, alles, was wir uns so vorstellen können wahrscheinlich. Und Gott sagt, nein, bleib drunter. Und Paulus sagt, und ich musste lernen, so ist das. Und so bleibt es. Und ich nehme das an. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist die eine Seite. Dieses Leid, und da müssen wir lernen, dass das dazugehört. Und wir lernen, uns nicht gegen Gott aufzulehnen, sondern das aus Gottes Hand anzunehmen. Aber das Schöne ist, gleichzeitig kommt mit dem, bringt uns Jesus eine frohe Botschaft rein. Das, was wir hier gesagt haben, dieses Negative, das haben alle Menschen auf dieser Welt. Die versuchen zwar immer zu kämpfen dagegen, aber die am Ende werden sie alle die Realität erleben, diese Welt wird niemals wunderschön sein. Wir haben was viel, viel Schöneres. Wir dürfen das auch sehen, dass die Welt nie wunderschön ist, aber wir bekommen einen Trost. Einen Trost, den Elizabeth Elliot erlebt hat, in dem Text, wo ihr von euch hattet, wo die mit Joni gesprochen haben. Die sagt, wir waren einfach Nachfolger Christus, die durch Kostproben seiner Leiden, wir haben sein Leiden gekostet. Und durch dieses Leiden sind wir in den vollen Genuss seiner Freude gekommen. Das Leid hat unseren Herzen tiefe Wunden zugefügt, aber durch diese Wunden kam seine Gnade und seine Freude im Überfluss hinein. An diesem Abend haben wir Jesus seine liebliche Schönheit genossen in der Überzeugung, dass er es mehr als wert ist. Und das ist das so ein bisschen vielleicht auch das, was wir gestern hatten. Der Lohn, den wir dafür bekommen, ist so viel größer und so viel schöner als das Leiden, das wir hier erleben. Jesus ist so schön, dass wir selbst im Leiden nicht tauschen wollen. Die Glaubenshelden in der Bibel, die haben immer schon die Schätze und die Schönheit dieser Welt, das Schönste, was die Welt zu bieten hat, haben sie weggeworfen, um Christus zu bekommen. Weil mit Christus zu leiden, ist tausendmal besser, als die schönsten Augenblicke in dieser Welt zu genießen. Mit Christus zu leiden, ist tausendmal schöner, als das schönste Erlebnis dieser Welt, das die Welt bieten kann, zu erleben. Die Tränen, die ein Christ weint, sind glücklicher als das, was ein Millionär mit seinen Millionen erleben kann. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Das ist das, was wir haben. Und als Fazit am Schluss will ich einfach nur diese zwei Sachen oder diese drei Sachen euch mitgeben. Wir müssen unser Leben als Trankopfer verstehen. Sonst werden wir enttäuscht sein. Euer Leben wird euch treffen und es wird wehtun und ihr werdet enttäuscht sein von Gott und werdet sagen, wieso ist das so, wenn ihr nicht versteht, dass euer Leben als Trankopfer gedacht ist. Es ist dafür gedacht, ausgeschüttet zu werden und am Ende werdet ihr tot sein. Am Ende eures Lebens werdet ihr tot sein. Euer Leben ist ein Trankopfer und wenn wir das haben, dann werden wir viel mehr das Leben genießen können und wir werden durch das Leiden viel besser durchgehen können, wenn wir das sehen. Das Zweite ist, wenn wir versuchen, das Leid zu verhindern, wird sowieso nicht klappen. Wir werden uns in Sünde verstricken, aber wir werden das Leid nur größer machen. Am besten ist es, wenn wir das Leid aus Jesus seiner Hand nehmen und uns von ihm helfen und tragen lassen, wenn wir unsere Tränen in seinem Arm weinen, dann wird es das Allerbeste für uns sein. Unser Leben werden wir auf jeden Fall verlieren, wir können es nicht festhalten. Jesus sagt, gib mir euer Leben, lasst es mich ausgießen, aber mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und als Letztes noch das, was ich vorhin gesagt habe, mit Jesus in Leid und Tränen ist 1000-mal besser als alle Reichtümer dieser Welt. An diesem Abend genossen wir die liebliche Schönheit Jesu in der Überzeugung, dass er es mehr als wert war. Das sagt diese Frau, die ihren Mann verloren hat, und das sagt die Frau, die querschnittsgelähmt im Bett liegt und nichts alleine tun kann. Amen. Ich würde sagen, dass wir beten. Sollen wir gemeinsam beten oder sollen wir in Gruppen? Wir können in Gruppen beten und ich schließe dann einfach ab, okay? Herr Jesus, danke dir dafür, dass du für uns gelitten hast, dass du für uns gekommen bist und dass du all das auf dich genommen hast. Herr, und das, wo es so richtig schwer war, hast du auch damit kämpfen müssen. Du warst ein Mensch wie wir, in allem versucht wie wir, Herr Jesus. Und als du dort geweint hast und gelitten hast in Gethsemane und als du es kaum aushalten konntest und den Vater gebeten hast, dass er das Joch von dir nimmt und diesen Kelch vorübergehen lässt, da hat der Vater gesagt, dass es nur diesen Weg gibt und du bist diesen Weg gegangen, Herr. Herr Jesus, und wir sollen gleichgestaltet werden in dein Bild, das ist doch das, was wir gesungen haben vorhin. Wir wollen dir ähnlich werden, Herr, und wie können wir dir ähnlich sein, wenn wir nicht auch an deinem Leiden Anteil haben? Ich bitte dich, dass du uns eine Sicht schenkst auf das, eine gesunde Sicht, dass wir gerade hier, wo es uns so gut geht, wo wir im Überfluss leben und wo wir glauben, dass uns das zusteht und wo wir glauben, dass niemand uns das jemals nehmen darf, dass du uns da eine andere Sicht gibst, dass wir weiser sind als diese Welt und dass wir verstehen, dass der Weg durch das Leiden dazugehört, dass wir uns nicht wehren gegen deine liebevolle Hand, durch deine Vaterhand, die uns schlägt und die uns durch die Dunkelheit führt. Herr, ich bitte dich, dass du uns demütig sein lässt unter deiner Hand. Ich bitte dich auch, dass du die Dunkelheit nicht zu lange lässt, weil du siehst, dass wir nur Menschen sind, wir sind nur Fleisch und wir vergehen, wenn es zu schwer wird, Herr. Bewahre du uns. Herr Jesus, ich bitte dich vor allem für die, die leiden müssen, dass du sie segnest und dass du sie stärkst und dass du ihnen Mut machst und dass ihr Leiden mit dir schöner ist als alles, was die Welt zu bieten hat. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir, wenn wir Menschen sehen, die leiden, dass wir ihnen wirklich helfen können, dass wir sie zu dir auf dich hinweisen können, dass wir mit ihnen zusammen vor deinem Thron knien können und so wie du selber in Gethsemane gebetet hast, so mit ihnen beten können, Herr. Mit sie Ruhe und Trost in dir finden, Herr. Ich bitte dich, dass du uns segnest. Hilf uns, dass wir leben für dich und hilf uns auch, dass wir leiden für dich. Amen.